Ja, ganz liebe Grüße noch aus der EFG Gundelfing soll ich mitbringen. Ist schön, da zu sein. In der Musik und in Musikstücken gibt es oftmals ein Motiv. Das Motiv ist die kleinste musikalische Einheit, die sich durch das ganze Musikstück zieht bis zum Ende. Und sie wird vom Hörer immer wieder wahrgenommen. Und dieses kleinste Motiv kann auch aus nur drei Tönen bestehen. Und das Motiv kann wiederholt werden, es kann sich auch verselbstständigen oder auf eine andere Tonstufe gesetzt werden. Manchmal verändert sich das Motiv und verbindet sich dann auch mit anderen Motiven in dem Musikstück. Aber es bleibt die ganze Zeit so dieses Keimzelle von dem Musikstück, immer dieses Motiv. Ja. Und darum geht es halt ein bisschen auch in der Predigt, um so ein Motiv, nämlich in dem dicken Buch der Bibel. Ja, das ist ja echt dick, da sind ganz viele Geschichten drin. Wie kann ich das eigentlich verstehen? Und es gibt in der Bibel ein Motiv, es gibt viele, aber es gibt eins, das kommt immer wieder vor. Das klingt vom Anfang bis zum Ende. Und man kann es immer wieder erkennen. Und ich sag mal, ich nenne das mal so, das ist das Exodus-Motiv. Das Exodus-Motiv. Exodus steht ja in der Bibel für den Auszug Israels aus Ägypten. Also da ist ein Volk in der Sklaverei, die sind gefangen genommen und die werden befreit von Gott in ein verheißenes Land. Exodus steht auch für die Gefangenschaft, ja, die wir Menschen haben und wie wir frei werden zu was Neuem. Und dieses Motiv zieht sich durch die ganze Bibel durch. Also wenn du dich fragst, wie kann ich denn die Bibel verstehen, so ein dickes Buch, dann möchte ich Mut machen, hör doch mal auf dieses Exodus-Motiv. Wie kommt es vor und wie kommt es in meinem Leben zum Klingen, dass es mich auch in diese Freiheit führt, die Gott mir schenken möchte. Und in diesem Exodus-Motiv geht es in der einen Perspektive um eine ganz große Geschichte. Die Bibel schreibt so eine ganz große Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt. Sie umspannt sozusagen alles in unserem Leben. Aber es geht dann auch um unsere kleinen persönlichen Geschichten, wo wir unterwegs sind, wo wir wohnen, hier in Ettenheim oder wo du auch herkommst. Und ich denke, wir brauchen als Menschen beides. Wir brauchen, du und ich, wir brauchen eine ganz große Geschichte. Wir müssen irgendwie wissen, warum sind wir eigentlich hier? Von welcher Geschichte sind wir Teil? Was ist denn der Grund unserer Hoffnung? Ja. Meine kleine Geschichte, in was ist die eigentlich eingewoben? Woher komme ich und wohin gehe ich eigentlich? Und wir brauchen es aber dann auch, dass es passt zu uns irgendwie, dass es uns greifen kann, da wo ich bin in meiner Situation. Und ich glaube, jeder von uns, der heute hier ist, hat auch eine Geschichte, eine große Geschichte. Ich weiß nicht, was deine große Geschichte ist, wo du sagst, das ist für mich eigentlich der Grund, warum ich lebe. Also ich sehe mich als Teil von diesem Ganzen. Jeder von uns hat es. Vielleicht reflektierst du nicht so oft darüber, aber ich glaube, jeder von uns hat es und es prägt uns. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, also meine große Geschichte ist, es ist alles Zufall. Könnte ja auch sein. Also es gibt keinen großen Sinnzusammenhang, ich lebe halt hier aber aus Zufall. Dann macht das was mit dir in deinem Alltag. Dann sagst du vielleicht, ja gut, wenn alles Zufall ist, dann muss ich halt das Beste draus machen. Ja, ich bin meines Glückes Schmied, es hängt alles an mir, es gibt keinen größeren Sinn. Ich bin auf mich allein gestellt und das war's. Aber wenn Gott tatsächlich eine große Geschichte schreibt, wenn es ihn gibt und ich bin Teil von dem, was er tut in meinem Leben, dann macht es auch was mit mir. Weil dann weiß ich, er hat einen Plan, er hat ein Ziel und er möchte mich wohin führen. Also es geht in diesem Exodus-Motiv um die ganz große Geschichte. Und ich möchte heute, und es zeigt sich ganz konkret, auf einen Menschen eingehen, bei dem sich dieses ein Stück weit zeigt und wie wir das verstehen können für unser Leben. Und du hast schon gesagt am Anfang, es zeigt sich bei einem Menschen ganz besonders bei Mose. Das zweite Buch Mose, auch Exodus-Buch genannt, beginnt mit diesem prominenten Leiter. Es gibt keinen größeren Propheten im Alten Testament als Mose. Keiner hat Gott so erlebt wie Mose. Steht öfters in der Bibel. Keiner hat so erfahren Gott wie er. Und er hat 40 Jahre in Ägypten gelebt, 40 Jahre in der Wüste und dann war er 40 Jahre unterwegs. Und Gott hat ihn vorbereitet, Teil zu sein von seiner Exodus-Geschichte. Und es passiert einiges in ihm, bevor er dann so ein Leiter sein kann. Und es ist auch ein Hinweis darauf, dass wenn wir uns aufmachen wollen, mit Gott zu leben in seiner großen Geschichte, dass er oftmals in unserem eigenen Leben erstmal wirkt und was bewirkt, bevor ich dann verstehe, wie kann ich eigentlich Teil sein in meiner Lebensphase, in der ich bin, von dem, was Gott tun will. Das hängt immer irgendwo zusammen. Und Mose, dieser Mann, wird in eine ganz schwierige Zeit hineingeboren. Das zweite Buch Mose beginnt damit, dass die Hebräer, also die Israeliten, in Ägypten leben. Und die werden immer mehr. Und der damalige Pharao, dem gefällt es nicht, dass die immer mehr werden. Und er überlegt sich, was kann ich machen, damit die nicht immer mehr werden. Ja, die Ausländer werden immer mehr, das kann ja gefährlich sein. Und dann sagt er, okay, ich will, dass die Männer hart arbeiten. Und er setzt Arbeitsaufseher ein und lässt diese Männer sehr hart arbeiten. Aber die werden trotzdem immer mehr. Und er überlegt sich, was er machen kann. Er lässt sie noch härter arbeiten. Also sie müssen eigentlich arbeiten wie Sklaven. Ihre letzte Kraft, ja, geht verloren. Und er sagt, okay, ich werde eine harte Hand auf ihnen legen, damit sie wissen, wer hier das Sagen hat, und damit sie sich nicht noch mehr ausbreiten. Aber sie werden trotzdem immer mehr. Und das Nächste, was er sich überlegt, ist dann eben, dass er die Hebammen der damaligen Zeit, der damalige Hebammenverband, die Leiterin ruft und sagt, wenn ihr jetzt zu den Ägyptern geht, zu den Hebräern, und die bekommen ein Kind und ihr seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet den Sohn. Ja, nur die Frauen sollen am Leben bleiben. Er wollte dann auch, dass sie sich vermischen mit den Ägyptern, und er gibt sozusagen den Befehl, alle Söhne zu töten. Also in so einer harten Situation wird Mose geboren. Und diese Hebammen, die der Pharao ruft, die machen das aber nicht, weil sie Ehrfurcht haben vor Gott. Und dann eines Tages ruft der Pharao diese Hebammen und sagt, hey, ihr tut gar nicht, was ich sage, was ist denn los? Und es ist spannend, was diese Hebammen dann antworten. Sie heißen Schirpa und Pua, ist auch ein bisschen amüsant. Das steht dann in 2. Mose 1. Dort steht, als der König sie deswegen, also der Pharao, zur Rede stellte, erklärte sie, die hebräischen Frauen sind viel kräftiger als die Ägypterinnen. Ehe wir zu ihnen kommen, haben sie ihr Kind schon geboren. Ja, als ob das so wäre, ne? Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes und schenkte ihnen eigene Familien und Kinder. Und das Volk Israel wurde immer größer und mächtiger. Und schließlich befahl der Pharao den Ägyptern, werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil. Nur die Mädchen lasst am Leben. Also es geht so weit, dass der Pharao sagt, alle Jungs sollen ertränkt werden. Und in so einer schwierigen, unterdrückten Situation jetzt, in der eigentlich die totale Sackgasse ist, erzählt uns jetzt dieses Buch, dass Mose geboren wird. Und in 2. Mose 2 steht es dann, zu jener Zeit heiratete ein Mann vom Stamm Levi eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, hielt sie ihn 3 Monate lang versteckt. Doch schließlich konnte sie ihn nicht mehr verbergen. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Und in dieser Geschichte hören wir jetzt das Exodus-Motiv. Und ich möchte es heute mal mit 3 Tönen beschreiben. Der erste Ton ist die menschliche Sackgasse. Da ist eine Sackgasse, Moll, Dunkel, es geht nicht weiter. Das ist der erste Ton. Und dann kommt aber in diesem Exodus-Motiv noch in dieser Geschichte der zweite Ton, nämlich dass plötzlich Gott eingreift, dass jemand kommt, womit keiner gerechnet hat. Gottes Eingreifen. Und der dritte Ton dann, der daraus entsteht, was passiert mit den Menschen, die das erfahren, ein Aufbruch zur Freiheit. Also die menschliche Sackgasse, Gottes Eingreifen und der Aufbruch zur Freiheit. Ich möchte mal anfangen mit der Sackgasse. Zuerst diese Sackgasse. Also die menschliche Katastrophe in Ägypten ist klar, die kommen nicht weiter, die werden unterdrückt, die müssen ihre Kinder in Nil werfen. Es betrifft eine ganze Nation, aber jetzt kommt die Kamera in dieser Erzählung sozusagen, fokussiert sich auf eine Familie, nämlich auf die Familie von Mose. Und die Mutter hat das Kind noch zu Hause, es wird geboren, sie wirft es natürlich nicht in den Nil, aber am 3. Monat kann sie nicht mehr anders, weil das Kind wird immer lauter. Ja? Und Kinder, wie ihr ja wisst, die schreien. Die schreit nachts, ja, wenn man es nicht will. Und sie weiß nicht mehr, was sie machen soll. Und es gibt sogar eine jüdische Erzählung, die sagt, dass die Ägypter damals anscheinend mit ihren Babys an den Häusern von den Israeliten vorbeigelaufen sind und sie haben schreien lassen, damit sie dann hören, ob da Babys sind. Die Häuser waren nicht so gut abgedichtet wie heute. Und so eine Situation ist es. Und die Mutter wusste, ich kann ihn nicht mehr verbergen, also was ist ihre einzige Lösung? Sie bastelt einen Korb, macht Erdharz, Pech, legt ihr Baby da rein und lässt es auf dem Nil dahin fließen. Und das ist eine absolute Sackgasse. Die wusste nicht mehr, was sie machen soll. Ja. Eine Sackgasse ist, da kommst du rein und du hast keine Ahnung mehr. Vor dir ist eine Wand, rechts und links ist eine Wand und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Und das ist so eine Sackgasse für diese Frau. Ich meine, wenn eine Mutter ihr Kind da hinfließen lassen muss, dann ist es wirklich, dann gibt es keine andere Chance mehr. Wir sind als Familie im August unterwegs gewesen in Frankreich. Wir haben ja 4 Kinder. Und dann haben wir dieses Jahr, hatte ich Elternzeit, haben wir was ausprobiert, wir haben einen alten Wohnwagen gekauft und sind dann so rumgefahren mit dem Wohnwagen. Und eine Station war in Frankreich in der Ardèche. Das ist eine wunderschöne Region und wir sind da hingefahren, haben uns schon total gefreut. Ja. Und dann zeigt das Navi an, nur noch wenige Kilometer und wir fahren von der Autobahn ab durch diese Dörfer und dann kommen wir über einen Fluss. Und das war ganz eng da, aber wir freuen uns, wir kommen da rüber und wir sehen schon unten die Ardèche und wie schön es alles ist. Und das Navi sagt nur noch 1,5 Kilometer, bald sind wir am Ziel. Und dann fahren wir und dann kommen wir nochmal durch so ein kleines französisches Bergdorf durch und wir fahren da so rein und da gab es ein Schild mit rotem Rand, innen drin ein Wohnwagen und durchgestrichen. Aber ich habe gedacht, egal. Wir fahren einfach rein, ja, ich war so voller Freude und dann zeigt das Navi das an, ist doch egal. Und wir fahren einfach weiter und dann kommen wir um so eine Kurve rum und dann kommt das Bergdorf und ich merke, tja, jetzt wird es zu eng, jetzt kann ich nicht weiterfahren. Die Franzosen haben uns alle schon ein bisschen komisch angeguckt, ja, was macht der jetzt hier, dieser deutsche Touri? Und wir halten dann mitten im Dorf an, ja, links das Haus, rechts das Haus, ich lasse die Scheiben nach unten, der sitzt direkt neben mir, der Nachbar auf seinem Balkon, der Franzose, ja. Und ich frage ihn dann, ja, Entschuldigung, ich bin deutscher Tourist, ich bin hier reingefahren mit Wohnwagen, hinter uns kommt schon der erste Renault Clio und es gibt keine Chance mehr, was soll man jetzt machen? Ja? Kinder, meine Frau neben mir und das war eine Sackgasse. Und das ist ein Bild dafür von Dingen, die auch manchmal in unserem Leben passieren. Das Exodus-Motiv zeigt uns, dass wir Menschen in unserem Leben immer wieder mal in Sackgassen reinkommen. Ganz persönlich, aber auch im Großen. Ja? Also wir als Menschheit kommen auch immer wieder in Sackgassen rein. Es gibt einen bekannten Fotograf, der heißt Sebastian Salgado und der hat ein Fotoalbum veröffentlicht, das sehr oft gekauft wurde, das heißt Exodus. Und auf diesem Bildband berichtet er oder zeigt er mit Bildern Situationen, wo Menschen in Sackgassen geraten sind. Ich habe ein Bild mitgebracht von Kabul im Jahr 1996, das ist in Afghanistan. Und da zeigt er Teile von einer Stadt. Und wenn du das Bild anschaust, dann ist klar, das ist eine Sackgasse, was willst du da noch machen? Das ist alles kaputt. Da gibt es sozusagen keinen Ausweg mehr. Bei uns in der Gemeinde in Gundelfing lassen sich immer wieder mal in den letzten 2 Jahren Menschen taufen aus dem Iran. Vor ein paar Wochen auch, ein Ehepaar. Und die haben erzählt auch, sie sind im Iran, sie sind dort Christen geworden und es ist so gefährlich in der Region im Iran, wo sie gelebt haben, sie konnten nicht mal eine Bibel zu Hause haben. Weil, wenn es jemand sieht, könnte es sein, dass sie gefangen genommen werden. Und der Druck wurde so groß, dass sie keinen Ausweg mehr gesehen haben. Es war für sie eine absolute Sackgasse, dass sie aus ihrem Heimatland geflohen sind, obwohl sie gute Berufe hatten und sind jetzt hier gelandet in Gundelfing. Also irgendwie ist es Teil unserer Menschheitsgeschichte im Großen, aber dann auch im Persönlichen, dass wir immer wieder in so Sackgassen reingeraten, dass uns was blockiert, dass wir nicht weiterkommen, dass wir da so drinstecken. Vielleicht bist du gerade auch in so einer Sackgasse, wo du sagst, ich stecke da so drin. Ich komme irgendwie nicht weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Ja, manchmal geraten wir in eine finanzielle Sackgasse. gibt es auch immer wieder, auch junge Familien, dann sind so viele Schulden da und plötzlich muss man so viel abbezahlen und man hat einfach keine Finanzen mehr, um irgendwie dem gerecht zu werden, auch was die Kinder wollen, und man ist so drin und man weiß nicht, wie soll ich jetzt da wieder rauskommen, es geht irgendwie nicht mehr. Oder manchmal geraten wir auch in Beziehungen in der Sackgasse, in unserer Partnerschaft, in unserer Ehe. Ja, da fahren wir so, sind wir unterwegs und dann gibt es immer wieder so Hinweisschilder, die sind so rot umrandet, Achtung, aufpassen. Ja, egal, komm, wird schon irgendwie. Und dann gehen wir weiter in unsere Beziehung und plötzlich merken wir, ey, wir sind in so einer Sackgasse drin. Ich weiß nicht, wie man wieder rauskommen soll, eigentlich ist es irgendwie ist es schon jetzt vorbei. Und manchmal geraten wir in Sackgassen in unserem Leben, weil wir die Hinweisschilder übersehen. Vielleicht haben uns andere was gesagt. Vielleicht sagt auch unser Körper in manchen Situationen, hey, pass mal auf, mach nicht einfach weiter, sonst kommst du in so eine Sackgasse rein. Aber wir fahren einfach weiter, so wie ich deine Adesh. Aber manchmal geraten wir auch in Sackgassen in unserem Leben rein, da gab es da keine Hinweisschilder. Das bricht einfach von außen auf uns herein, wie bei Mose. Ja, man, was kann die Familie dafür, dass der Pharao so ist? Und dann weiß man nicht mehr weiter. No turn around, als die Mutter von Mose ihn nicht länger verbergen konnte. Es ging einfach nicht mehr. Was soll man da machen? Kein Ausweg, keine Hoffnung, dass sich nochmal was ändert. Und manchmal geraten wir auch als Kirche oder als EFG Ettlingen, ich kenne jetzt euch nicht so gut, oder als EFG Gundelfingen, Ettenheim, habe ich Ettlingen gesagt, sorry, Ettenheim, in so eine Sackgasse. Ja, manchmal fragen wir uns ja auch als Gemeinde oder so, ja, hey, wir wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Irgendwie, da ist was blockiert und ich weiß nicht den Weg. Rein menschlich haben wir schon vieles versucht, aber da gibt es immer wieder so eine Situation, wo wir sagen, da kommen wir rein und sagen, wie soll es da weitergehen? Das Exodus-Motiv, das zeigt uns, ja, so ist es immer wieder mal. Aber das Schöne ist, es ist der erste Ton. Es ist der erste Ton, es gibt auch noch einen zweiten. Und die Bibel erzählt uns die Geschichte, dass es einen zweiten Ton gibt. Und dieser zweite Ton zeigt, dass es jemanden gibt, der andere Möglichkeiten hat, der mehr Ressourcen hat, der mehr weiß als Google Maps, ja? Der uns einen Weg zeigen kann und das wirklich vollbringen kann, wo wir nicht mehr weiter wissen. Der zweite Ton ist das überraschende und wunderbare Eingreifen Gottes. Der kleine Mose fließt auf dem Nil dahin. Es ist eigentlich alles vorbei. Es gibt keine Chance mehr. Ja? Es war's. Die Sackgasse. Aber plötzlich, wie kann es sein, passiert was. Und ich lese mal weiter, was da steht in 2. Mose 2, Vers 4. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen. Also die Schwester ist mitgegangen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Irgendwann kam die Tochter des Pharao zum Baden an den Fluss. Aha. Ihre Dienerin ging am Ufer hin und her und warteten und plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Sie bekam Mitleid und sagte, das ist bestimmt eins von den hebräischen Kindern. Da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt, soll ich sie rufen, dann kann sie das Kind für dich stillen. Ja, ruf sie her, antwortete die Tochter des Pharaos und so lief das Mädchen los und holte ihre Mutter. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und still es für mich, ich werde dich dafür bezahlen. Dann nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Wow. Also in dieser kleinen Geschichte jetzt taucht zwar Gott jetzt nicht so direkt auf, aber wenn wir es weiterlesen, dann merken wir, irgendwas ist doch hier jetzt ganz anders. Ich meine, da kommt doch die Stimme aus dem Haus des Pharaos, du sollst alle umbringen. Und plötzlich kommt auch jemand aus dem Haus des Pharaos, nämlich die Tochter, aber sie hat Mitleid. Und die Schwester, diese geniale Idee, ja, und letztlich holt sie dann diese hebräische Frau, aber es ist ja nicht nur eine, es ist die Mutter des Mose. Und die Tochter des Pharaos sagt zu ihr, nimm du das Kind, still es und ich bezahle dich dafür. Also gerade war doch noch die Sackgasse, dass er sterben muss und jetzt plötzlich kommt aus dem gleichen Pharaonhaus diese Stimme, behalt das Kind und ich bezahle dich dafür. Was ist das für eine Wende? Jetzt kann man sagen, naja, das war irgendwie Zufall. Aber es ist doch klar, dass Gott in dieser Sackgasse plötzlich einen Weg aufmacht, mit dem keiner gerechnet hätte. Ausgerechnet aus dem Pharaonenhaus kommt die Rettung. man hätte das gedacht. Und es ist der zweite Ton von diesem Exodus-Motiv, dass Gott wunderbar eingreift in unseren Sackgassen. So ist er. Gott ist einer, der Ressourcen und Möglichkeiten hat und der Dinge tun kann, wo wir nicht verstehen. Wisst ihr, das ist der Sound dieser Geschichte im zweiten Buch Mose und überhaupt in der Bibel, dass wir das immer wieder hören, hey, du bist gerade in einer Sackgasse. Aber es gibt einen, der ist da. Habt ihr Lieder in eurem Leben, wenn ihr die hört, mit denen ihr manchmal so eine ganze Geschichte oder irgendwie ein Erlebnis verbindet? Zum Beispiel, kennt ihr das Lied Ein Hoch auf uns? Ja? Was verbindet ihr damit? WM. Ja, genau, WM 2014, wir Deutschen sind Weltmeister geworden. Also immer, wenn ich das Lied im Radio höre, dann denke ich, ey, wir haben es geschafft. Es kam danach zwar 2018. Aber wir sind Weltmeister geworden und dann erinnert man sich an die ganzen Geschichten, vielleicht wenn man Fußballfan ist, und erinnert sich daran, was da passiert ist, und es weckt vielleicht sogar in eine Emotion. Und dieses Exodus-Motiv ist so ein Lied, was in uns immer wieder das lebendig machen soll. Ja, es gibt die Sackgassen in meinem Leben, okay, Ton 1. Aber es gibt doch auch noch einen Gott, der eingreift, ja? Ton 2. Wisst ihr, und Mose, der hat diese Befreiung in seinem Leben erfahren und er hat es gelernt, dass es einen Gott gibt, der eingreift. Hier, ganz am Anfang in seinem Leben, aber später kommt es dann immer wieder. Und eines Tages ist Mose vor einer riesen Sackgasse in seinem Leben. Vor ihm ein Meer. Mit ihm 100.000 Leute. Und hinter ihm ein Heer, das nicht Gutes will, vom Pharao. Und er steht da drin als Leiter. Das ist meine Sackgasse. Aber Mose hat was gelernt. Er sieht die Sackgasse und erinnert sich, hey, da gibt es doch das Exodus-Motiv. Da gibt es doch diesen einen Ton mit der Sackgasse, aber ich weiß, ich habe es in meinem Leben schon erfahren, es gibt doch auch noch den zweiten. Gott greift ein. Und es gibt ihm so eine Hoffnung und ein Vertrauen, dass Gott jetzt was tun wird. Ich meine, so ist er doch. Letztlich ist es seine Sache. Und er erfährt dann, wie Gott das Meer teilt. Was ist denn die größte Sackgasse in deinem Leben? Was würdest du sagen, ist die größte Sackgasse in deinem Leben? Viele Menschen empfinden als die größte Sackgasse in ihrem Leben den Tod. Weil wenn wir jetzt sterben, dann fahren wir in diese Sackgasse des Todes rein, dann kommen wir nicht mehr raus. Dann ist alles vorbei. Kein Mensch kann irgendwie da nochmal zurückkommen. Ich habe vor 2 Wochen war ich im Brettlesmarkt bei uns in Gundelfing und da habe ich eine alte Bekannte getroffen und wir haben kurz gesprochen, eigentlich so zwischen Tür und Angel, aber hat sie irgendwie angefangen von sich zu erzählen, dass ihr Onkel gestorben ist mit 77 Jahren. Er hat ein langes Leben gehabt, aber es hat sich total bewegt und sie ist so traurig, jetzt ist er einfach weg, er ist nicht mehr da. Und dann hat sie angefangen zu erzählen, sie versteht das sowieso nicht mit dem Tod. Wie kann das eigentlich sein? Sie will sich auch gar nicht Gedanken machen über den Tod, weil jedes Mal, wenn sie dran denkt, es kann nicht sein, dass ich einfach irgendwann mal weg bin. Und das hat sie so zu schaffen gemacht, sie hat darüber erzählt und dann irgendwann im Gespräch fragt sie so, ja, Ruben, du bist doch so gläubig. Wie siehst du das denn? Und ich habe dann gesagt, ja, weißt du, ich will auch nicht sterben. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich liebe das Leben. Ich möchte nicht sterben. Aber ich habe die Hoffnung, auch wenn ich manchmal Zweifel habe. Und das ist so der Kern des christlichen Glaubens eigentlich, dass die größte Sackgasse in meinem Leben, der Tod, besiegt wurde durch den Sohn Gottes, durch Christus selbst. Denn er ist ja in die letzte Sackgasse reingegangen. Jesus ist da reingegangen in die Sackgasse, ja, ganz, ganz bis zum Ende, wo es ganz dunkel ist, wo kein Mensch mehr rauskommt, da ist Jesus reingegangen in diesen Tod. Aber er hat ihn überwunden, er ist auferstanden am dritten Tag. Er hat den Weg freigemacht, wo wir Menschen keinen Weg mehr haben. Er ist der Auferstandene. Und ich habe gesagt, weißt du, das ist das Zentrale eigentlich. Ich glaube an der Auferstehung. Ich glaube, dass das Leben danach weitergeht mit Jesus. Ja, und sie hat dann nur kurz gesagt, ja, stimmt ja irgendwo. Ja, sie hat auch so ein bisschen christlichen Background. Also wenn die letzte Sackgasse in deinem Leben der Tod, wenn du glaubst, dass Christus der Auferstandene ist oder sagst, ich bin gerade dabei, mich dem anzunähern, das vielleicht zu glauben, aber wenn du wirklich dann Zugang finden kannst, dass er der Auferstandene ist und diese Sackgasse ist schon frei, was sind dann die ganzen anderen Sackgassen in unserem Leben? Manchmal fokussieren wir uns auch sehr stark drauf. Aber dann habe ich doch eine Hoffnung. Ich weiß, er hat den Weg schon frei gemacht. Wir sind unterwegs. Wir sind zwar noch hier, aber die letzte Sackgasse, die kommt, und dann werden wir ins verheißene Land kommen, ne? Um diesem Bild zu sprechen. So schön der Breisgau auch ist, es ist nicht das verheißene Land. Es kommt noch was. Und wenn diese letzte Sackgasse frei ist und ich das verstanden habe und erfahren habe, dass Gott eingreift in meinem Leben, was passiert dann? Dann breche ich auf, dann freue ich mich, dann gehe ich voran, dann gehe ich mit diesem Gott mit in seiner großen Geschichte und möchte, dass andere Menschen mitkommen und will aufbrechen zu anderen. Und das ist der dritte Ton, der Aufbruch zur Freiheit. Also die menschliche Sackgasse, Gottes Eingreifen und der Aufbruch zur Freiheit. Dem Volk geht es ja immer noch schlecht. Ja, die sind immer noch gefangen in dieser Mose-Geschichte am Anfang. Aber der Mose ist schon da. Der wächst schon heran. Und so endet diese Erzählung mit dem Vers 10. Als der Junge größer wurde, brachte sie ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen, sagte sie, und darum nannte sie ihn Mose, herausgezogen. Also der aus dem Wasser herausgezogen wurde im letzten Moment, der wird der dann später das ganze Volk herausziehen wird. Das ist schon Teil seiner Biografie. Das ist, hier bricht schon was auf, hier wird schon was verändert. Wir sind ja in dieser Sackgasse in der Ardèche mit unserem Wohnwagen da reingekommen und wir sind wieder rausgekommen. Sonst wäre ich ja nicht hier, ne? Ich wurde auch irgendwie vorbereitet, glaube ich. Ich habe nämlich im April ein ADAC-Wohnwagen-Sicherheitstraining gemacht am Kaiserstuhl. Ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht. Da lernt man vor allem, wie man mit Wohnwagen rückwärts fährt und vorwärts fährt. Und das hat mir Mut gegeben in der Situation, weil ich wusste, okay, unser Bus, ja, der ist genauso breit mit Spiegeln wie der Wohnwagen. Und wenn, das ist zwar super eng hier und es ist auch länger, aber ich fahre einfach weiter. Das war mein Lösungsansatz in dem Moment. Es war aber wirklich so eng, ja, meine Frau hat keinen Ton mehr gesagt. So eng war es. Und wir sind da durchgefahren und ich habe es geschafft, wir sind durchgekommen ohne Kratzer. Mit ein paar bösen Blicken von den Franzosen. Aber ihr könnt euch vorstellen, als wir da durch waren, was für eine Freude. Ja. Natürlich haben wir ein paar Stoßgebete vorgegeben und Gott gedankt, dass wir es jetzt geschafft haben, so in unserem kleinen Abenteuer. Aber dann ist ein Aufbruch da. Ja, gleich sind wir da, wir freuen uns, Gott hat was geschenkt. Und dieser Aufbruch zur Freiheit ist letztlich das, was Gott uns schenken möchte als Christen, dass wir sagen, ja, wir wollen dabei sein in dem, was wir tun. Das befreit mich. Wie kann ich jetzt immer wieder in dieser Beziehung zu Gott aufbrechen? Wie kann das immer wieder mir lebendig werden? Wie kann ich immer wieder verstehen, dass ich Teil von dem Ganzen bin? Vielleicht denkst du auch, ja, Glaube mit Gott, wenn ich ganz ehrlich bin, mal ganz ehrlich in mich reinschaue, Glaube an Gott, Vertrauen und Freiheit, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich habe als Teenager auch lange Zeit so gedacht, Glaube ist doch eher einengend, oder? Gibt's doch Regeln und so. Freiheit erfahre ich, wenn ich mein eigenes Ding mache, ohne Gott, dann bin ich frei. Die Bibel erzählt uns aber diese große Geschichte, dass wir Freiheit erfahren, wenn wir uns auf den Weg machen mit diesem Gott und uns an diesen Gott binden. Weißt du, kein Mensch auf dieser Welt ist absolut frei. Das geht gar nicht. Ja, diese absolute Freiheit. Also wenn bei uns da der Kandel ist so ein Berg in Gundelfingen, da gibt es ganz viele, die machen Paragliding, gerade im Frühjahr und Sommer. Und wenn du Paragliding machen willst, kann ich mir vorstellen, es ist ein totales Freiheitsgefühl. Du schwebst da über dem Tal, du siehst alles von oben. Aber du kannst diese Freiheit nur erfahren, indem du dich an diesen Paragliding-Schirm bindest. Ja? Und wahrscheinlich vorher noch schaust, ist der TÜV geprüft. Also diese Freiheit entsteht nur durch eine Bindung an etwas. Wir haben in Deutschland unheimlich viel Freiheiten. Wir können sagen, was wir glauben. Aber das geht nur, wenn alle sich an dieses Grundgesetz binden. Also Freiheit für uns Menschen steht immer nur in der Bindung an etwas. Wir sind auch total abhängig von Sauerstoff, von Klima, von guten Beziehungen. Also wir sind nie absolut frei. Dieses Lied über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, ist ein schönes Lied, aber über den Wolken kannst du nicht leben. Ja, da ist zu kalt, da gibt es keinen Sauerstoff. Deswegen, wenn du sagst, ja, ich bin absolut frei, dann sage ich dir, nee, bist du nicht. dann bindest du dich auch an irgendwas oder an irgendwen. Also die Frage wäre eher an was, dann lass uns darüber reden. Und die Frage ist, wenn du dich wirklich an diesen Gott bindest, dann machst du dich doch abhängig von ihm. Ja, machst du. Wenn ich mich an diesen Gott binde, mache ich mich abhängig von ihm. Die Frage ist, was ist es für ein Gott? Ist er der Gott, der diese große Geschichte schreibt, der immer wieder in unserem Leben eingreift, der Allmächtige ist, von dem das Leben kommt? Das ist auch die Frage, ja, in dieser Exodus-Geschichte, ist der Pharao letztlich der, der das Sagen hat? Kann keiner was gegen ihn tun oder ist es Gott? Und ich möchte einfach Mut machen, in diese Abhängigkeit immer wieder zu gehen. Zu sagen, ja, ich vertraue diesem Gott, der um mein Herz wirbt, der in die letzte Sackgasse gegangen ist, der auferstanden ist. Weißt du, und Gott ist nicht einer, der dich zwingen wird dazu, sondern er möchte um dein Herz werben. Er möchte, dass du freiwillig vertraust. Er will letztlich, dass unser Herz lernt, ihn zu lieben. Und ich möchte einfach Mut machen, dich aufzumachen auf diesen Weg. Und zu schauen, wo bist du gerade? Es ist ja egal, wo du jetzt herkommst oder was war oder wie deine Woche war, dass du sagst, hey, ich bin heute hier und ich möchte schauen, wie Gott mich gebrauchen möchte in meinem Leben, in meiner Phase für andere Menschen. Ich möchte gespannt sein, wie er die EFG Ettenheim gebrauchen möchte. Ich meine, Gott hat ja einen Plan. Ja? Er gebraucht euch und will euch in Zukunft gebrauchen zum Segen für andere. Dass andere aufbrechen können in die Freiheit mit Gott. Und dass ihr sagt, ja, ich bin gespannt, was er noch tun will. Ich möchte, dass ihr noch mal kurz auf dieses Bild schaut. Kann ich vielleicht noch mal eine Folie weitermachen? Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da unten rechts, da sind so ein paar Männer. Ein Volk, das Volk Israel, das ist unterwegs. Und es hat da so einen Weg. Und es symbolisiert, das ist so die Idee von diesem Grafiker, das geht durch die Wüste. Und ganz da hinten seht ihr links und rechts so ein blaues Meer. Aber ganz unten ist es recht eng in diesem Bild. Wie eine Sackgasse. Man weiß nicht, ob man da durchkommt oder nicht. Aber von oben bricht schon was rein. Von oben kommt was Weites, ja, was das auch noch weiten wird. Und das ist diese Idee von dem Exodus-Motiv. Vielleicht ist es bei dir gerade irgendwo eng. Aber dass du sagst, hey, ich glaube an einen Gott, der das weit macht, der eingreifen kann in meiner Sackgasse und ich möchte ihm vertrauen, da wo ich gerade bin, ich möchte ihm das sagen, ich will überrascht sein davon. Also da ist die menschliche Sackgasse, in der du vielleicht gerade bist, aber da ist ein Gott, der eingreift und der dich aufbrechen lässt zur Freiheit. Amen.